Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Manuel, ich bin hier der Pastor. Und schön, dass du da bist und auch schön, dass ihr zuhört. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir heute diesen Gottesdienst feiern können, dass wir jetzt ja in dein Wort schauen dürfen und einfach schauen dürfen, was du uns heute zu sagen hast. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen einfach für dein Reden öffnest, dass du uns das sagst, was du ja heute für uns vorbereitet hast, dass wir das auch hören, Herr. Und so bitte ich dich, dass du uns veränderst, so bitte ich dich, dass du ja das einfach wirkst, Herr. Erfülle du uns mit deinem Geist immer wieder neu, ja, und ja, erfrische und erfülle du uns, Herr. Amen. 2006 saß ich im Keller in der First Baptist Church Cloudcroft. Und da hatte der Pastor Larry, so hieß er, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber ich mache es nochmal kurz. Der hat dazu eingeladen zu so einem Evangelisationsseminar. Und da hat er gesagt, hier, wir machen dieses schöne Buch von Bill Hybels, Becoming a Contagious Christian, also werde ein ansteckender Christ. Da ich ja auch nicht so gut in Englisch war, habe ich das zuerst gar nicht so kapiert, was der da wollte. Und dann hat er mir das erklärt, dass es darum geht, mit anderen Leuten über die frohe Botschaft, über das Evangelium zu reden. Und als er das dann so gesagt hat, dann habe ich so bei mir innen drin gemerkt, ups, irgendwie geht das nicht. Ich kann das nicht. Weil mein Leben hat, war es nicht so, dass ich irgendwie jetzt anderen Leuten das Evangelium erzählen könnte. Das wäre wie, als wenn du zum Drogendealer gehst und fragst, wie kann ich aufhören, Drogen zu nehmen? Oder zum Alkoholabhängigen fragst, wie hört man auf, alkoholabhängig zu sein? Also das war nicht so gut und ich habe das so gespürt, ich kann anderen Leuten nicht von Jesus zu erzählen. Ich wusste, ja, das ist mein Auftrag als Christ, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Aber da habe ich gemerkt hier, dass da echt so eine große Lücke einfach zwischen mir ist. Und ich merkte da, dass der Heilige Geist einfach anfing, bei mir drinnen zu arbeiten an diesem Tag. Und Gott veränderte mich langsam und behutsam nach und nach und ich konnte dann anfangen, langsam mit meinen Arbeitskollegen so ein bisschen über Jesus zu reden. Aber das war immer noch so, wie als wenn ich ja so mit Leuten über Jesus rede, aber mit angezogener Handbremse. Während meiner Studienzeit, dann als ich an der Theologischen Hochschule war, hier in Eversbach, kamen uns auch alte Bekannte aus den USA besuchen. Das war ganz schön. Kam der Slick mit seiner Frau. Slick, das war sein Rufname. Und das war so ein richtig cooler Typ. Ja? Also jede Gemeinde hat ja irgendwie so einen richtig coolen Typen. Ich frage mich gerade, wer das hier bei uns ist. Ja. Wir können ja nachher mal abstimmen oder so. Aber der Slick, das war ein richtig cooler Typ. Der war nämlich Kampfpilot. Der hat hier diese Tarnkappenbomber geflogen, war in einigen Kriegseinsätzen schon gewesen, war auch F-16-Pilot. Der hat auch dann diese berühmte Sonnenbrille gehabt, ja, und auch diesen Gang, den man so hat als Kampfpilot. Der war so cool. Der war einfach, ja, der wusste auch, dass er cool war irgendwie. Der erinnerte mich so ein bisschen an Captain Kirk von Raumschiff Enterprise. Kennt ihr den? Jim. Der ist auch cool. Und Slick war auch cool. Aber was das Coolste am Slick war, der war ein Mann Gottes. Der hat damals eine Männerarbeit gegründet, die habe ich dann übernommen und Slick war halt irgendwie so ein Mann, ja, richtig toller Typ. Und der kam dann nach Deutschland, ist dann nach Spangdahlen stationiert worden und ist dann da in so ein Haus eingezogen. Die wollten nicht auf der Airbase leben, also normalerweise, wenn die Amerikaner nach Deutschland kommen und da stationiert werden, dann wohnen die normalerweise alle in ihrer Kaserne quasi. Und er wollte aber außerhalb wohnen, er wollte was mit den Deutschen zu tun haben, der war auch sprachbegabt. Und Angelika und ich, wir besuchten ihn dann dort und wir gingen dann so gemeinsam spazieren. Und ich protzte dann, was ich alles so schon gelernt habe im Studium. Ich war immerhin im zweiten Semester, schon fast fertig mit dem Studium. Ne? Ja, man nennt das auch den theologischen Stimmbruch. So die ersten zwei Jahre sind echt schwierig mit Theologiestudenten, weil die echt glauben, die wissen alles. Naja, auf jeden Fall erzählte ich dann alles und gab dann auch an und tat dann auch ein bisschen auf groß, muss ich sagen. Und dann erzählte er mir dann, als wir in seinem Haus ankamen, von seinem deutschen Vermieter. Und dann meinte er, ey Manuel, ich habe eine gute Idee. Komm, lass uns rübergehen, wir klingeln da. Und dann kannst du das Evangelium da verkündigen, an der Tür. Genau, mein Herz stand still. Ich so, nein. Ich habe auf einmal Angst bekommen und wollte das dann nicht machen, das Evangelium verkündigen. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat mich einfach vorgeführt, weil der so cool war. Aber ich habe was gelernt. Ich habe Angst gehabt, mit Leuten über das Evangelium zu reden. Angst gehabt, einfach frei dahin zu gehen. Ich glaube, das hat er geschafft, dass ich das verstanden habe. Und es ist schon interessant, was für Gefühle einfach in einen hochkommen oder bei mir hochkamen. Vielleicht ist das ja bei euch auch so. Wenn man auf einmal seinen Glauben bekennen soll oder anderen Leuten von Jesus Christus erzählen soll oder gar zum Glauben einladen. Und ich glaube, es ist überhaupt kein Problem, Leute in die Gemeinde einzuladen. Wenn man sagt, hier komm, muss man in die Gemeinde kommen, ist total schön da, guten Kaffee. Ich glaube, da haben die meisten kein Problem mit. Aber jemanden dann das Evangelium zu verkündigen, von ihrem Glauben zu erzählen, die rettende Botschaft von Jesus zu erzählen, ich glaube, da haben einige auch das Problem. Ich gehe mal davon aus, dass das so ist. Wisst ihr, was mein schlimmster Albtraum ist? In der Fußgängerzone stehen und dort öffentlich zu predigen. Wer von euch möchte das mal heute machen? Okay. Ich habe so ein Trauma als Kind erlebt. Ich war damals mit meiner Gemeinde in der Fußgängerzone in Leverkusen und dann mussten wir zur Gemeinde einladen. War noch gar nicht Evangeliumsverkündigung, sondern nur so Flyer verteilen zur Gemeinde. Und dann wurde ich mal, da war ich glaube ich 12, wurde ich von der Frau richtig blöd angemacht. Ihr seid eine Sekte, wir gehen da nicht hin. Und bla bla bla. Und dann bin ich zu meinem Papa, ich sage, Papa, sind wir eine Sekte? Also wir waren EFG, also die hässliche Stiefschwester der FEG. Also das war einfach so mein Fußgängerzonen-Trauma. Und dann war ich letztens in Köln und dann gehe ich da zum Burger King und was ist da? Ein Straßenprediger. Und irgendwie finde ich das ja cool, dass sie sich da hinstellen und auf der Straße predigen. Und habe mir gedacht, oh, der kann das, wie cool ist das denn? Also ich war da auch ein bisschen begeistert, wie er das gemacht hat, aber nur die Art und Weise war blöd, weil der hat die Leute angeschrien mit Bibelfersen. So. Und der hat sich echt wiederholt die ganze Zeit. Der hat immer das Gleiche gesagt, immer das Gleiche gesagt, immer das Gleiche gesagt. Hat die einfach angebrüllt, das war ein bisschen lieblos. Aber was mich begeistert hat, das war, dass der das gemacht hat. Dass der einfach den Mumm hatte, das war auch ein Mann wahrscheinlich, ja, und cool, dass er den Mumm hatte, sich in die Fußgängerzone in Köln hinzustellen und dort das Evangelium zu verkündigen. Wie gesagt, die Art und Weise war blöd, da waren die Buddhisten besser, die Straße weiter. Die haben nämlich Musik gemacht und getanzt, und da haben die Leute nämlich mitgetanzt. Also es war dann schon ein krasser Unterschied zwischen den Buddhisten, die Spaß hatten, und der Christ, der alle anschreit. So, das war halt ein bisschen, Entschuldigung, ein bisschen, Entschuldigung, ein bisschen schade. Ich habe mich auch ein bisschen fremdgeschämt. Also ein bisschen hatte ich aber auch ein schlechtes Gewissen, weil der da seinen Glauben so offen öffentlich vertreten hat und bezeugt hat. Und es ist ja auch schließlich unser Auftrag als Christen, also jeder von euch, der Christ ist, euer Auftrag ist ja und mein Auftrag ist ja, das Evangelium zu verkündigen. Und ich habe mich dann gefragt, auch zu dem Predigttext, woran liegt es denn, dass der eine sich draußen hinstellt und das so verkündigt und der andere Angst hat, zum Vermieter vom Freund zu gehen? Woran liegt es, dass wir Angst haben, das Evangelium zu verkündigen und der andere nicht? Liegt es vielleicht am Charakter, dass der eine vielleicht einen besseren Charakter hat als der andere oder dass der eine mehr gläubig ist als der andere oder woran liegt's? Und ich frage mich das auch für uns als Gemeinde, wie werden wir als Gemeinde mutig oder mutiger, unseren Glauben zu verkündigen? Wie werden wir, jeder von euch, jeder einzelne von euch, mutiger und ja, fröhlicher, seinen Glauben außerhalb der Gemeinde zu verkündigen und den Leuten von Jesus zu erzählen? Und ich glaube, die Antwort, wie man das wird, liegt hier in diesem Text, in diesem Predigttext. Und ich dachte mir, am besten üben wir das nachher, dass wir zusammen nach Haiger fahren, in die Fußgängerzone und, ne? Ja. Aber ich glaube, dass dieser Text uns einfach aufzeigen wird, worauf es wirklich ankommt. Weil oft, wenn man das Evangelisationsseminare besucht, dann lernt man das nämlich. Ja, dann geht man nämlich in die Fußgängerzone und man übt das da, auf einer Orangenkiste das Evangelium zu verkündigen. Oder man übt, du bist ein Schatz, wie eine Mutter ohne Brust. Man übt das Evangelium zu verkündigen, man geht raus, man klingelt bei den Leuten an der Tür, man übt das und das ist auch okay, aber ich glaube, dass der Schlüssel, mutig und frei das Evangelium zu verkündigen, woanders liegt. Und das ist hier in unserem Predigttext. Und das ist, der Predigttext ist in der Apostelgeschichte 4, 23 bis 31. Und dort lesen wir, sobald Petrus und Johannes wieder auf freien Fuß waren, die hatten vorher nämlich jemanden geheilt und dann wurden die verhaftet von den Pharisäern. Die fanden das nämlich nicht so gut, weil die nämlich Jesus Christus verkündigt und verherrlicht haben. Und dann wurden sie wieder freigelassen. Gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Nämlich, ihr dürft Jesus Christus nicht verkündigen. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der Himmel und Erde geschaffen hat und das Meer, der das ganze Universum mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, dein Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereitet und die Machthaber haben sich miteinander verbündet, zum Kampf gegen den Herrn und gegen seine Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in unserer Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deine Diener furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Was wir brauchen, ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um frei und unerschrocken und mutig das Evangelium zu verkündigen. Jesus hat ja am Anfang gesagt, der Carlos hat es ja auch nochmal gelesen, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist auf euch herabkommt, bis ihr von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werdet und dann geht raus und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und das ist, was wir brauchen, um Jesus mutig und effektiv zu verkündigen. Wir brauchen nicht noch mehr Kurse. Ist gut, wenn man die macht. Aber was wir wirklich brauchen, ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, der uns unerschrocken macht, der uns die richtigen Worte schenkt, der uns das schenkt, was wir brauchen, um ja, Jesus zu verkündigen. Und Jesus selbst sagt in Johannes 15, Vers 5, dass die Weinstockrede, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das vergessen wir in unserer schwerlastigen oder schwer kognitiven Gesellschaft, dass wir alles so aus eigener Kraft tun wollen, alles mit unserem Wissen, mit unserer Schlauheit, ja, mit unserem Mut vielleicht, mit dem, was wir können, mit unserer Fachkompetenz, dass wir da sehr stark drauf vertrauen, anstatt dass wir auf Gott, den Heiligen Geist vertrauen, dass er genau das macht, was er möchte, dass wir das tun, was er möchte. Und ich finde, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Die Frage ist dann, wenn das jetzt hier an dem Heiligen Geist liegt, wie werden wir nun mit dem Heiligen Geist erfüllt? Ganz einfach, indem wir Gott darum bitten. Und das lesen wir in diesem Gebet, wie das funktioniert hat. Die Gemeinde betet, das war sowas wie so ein kleiner Hauskreis. Petrus und Johannes sind in so einen kleinen Hauskreis gegangen, weil die Gemeinde war ja 5000 Leute groß, war eine Megachurch, die haben sich nicht mit allen getroffen, das war wahrscheinlich ihr kleiner Hauskreis. Und die sind zusammengekommen und die bitten jetzt um die Sache Gottes, darum, worum es Gott wirklich wichtig ist. Und das lesen wir in diesem Predigtext. Und das Erste, was die Gemeinde macht, was wir von der Gemeinde lernen können, um auch erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist und mutig das Evangelium zu verkünden, ist, dass wir lernen, erstens, dass die Gemeinde betet. Die Gemeinde betet. Petrus und Johannes wurden hier unter Druck gesetzt, nicht mehr das Evangelium zu verkündigen. Und anstatt rumzulaufen und nur rumzuweinen oder wegzulaufen, sich der Gefahr zu entziehen oder schlecht über die anderen zu reden, gehen die den Hausgästen und erzählen, was ihnen passiert ist, und dann fangen sie an, gemeinsam zu beten. Und hier liegt die Betonung auf das Gebet. Und das ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir das wirklich lernen und verstehen, dass, wie wichtig das Gebet ist. Dass wir als Gemeinde in den Hauskreisen, in der Gebetsstunde, in den kleinen Gruppen, dort, wo ihr euch trefft, dass ihr wirklich für die Sache Gottes betet. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, 24, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was da drin ist. Die Gemeinde wendet sich hier an Gott in dieser Bedrängnis. Sie betet nicht darum, dass Gott sie vor dem Bösen bewahrt und dass Gott ihnen die Anfechtung wegnimmt. Sie bittet auch nicht Gott um ein leichteres Leben. Herr, so schwer das Evangelium zu verkündigen, mach es leichter. Nein, das Erste, was sie tun, ist, sie beten Gott an, geben Gott die Ehre. Sie beten Gott an für das, was er ist, nämlich Gott ist der Chef. Und die Gemeinde spricht hier Gott als den großen Herrscher an. Und das griechische Wort für Herrscher hier heißt Despotes, also da haben wir das Wort Despot. Und das Wort Despot ist eigentlich negativ belastet, aber im ursprünglichen Sinne ist ein Despot der Chef der Chefs, der Herr der Herren. Das ist der König, der am Ende der Nahrungskette steht, unter dem ganz viele andere Herrscher sind. Und sie zeigen einfach, was für ein großes Gottesbild hier die Gemeinde hat. Denn sie wissen, Gott steht am Ende der Nahrungskette. Gott ist der Chef der Chefs. Gott ist der Herr der Herren. Und in letzter Instanz müssen sich alle diesen Herren beugen. Und deswegen sagt Petrus und Johannes auch, es ist wichtig, dass wir in erster Linie Gott gehorchen, bevor wir den Menschen gehorchen. Und das wird jetzt für uns interessant. Das hat auch was mit deinem Gottesbild zu tun. Hörst du auf Gottes Willen? Tust du das, was Gott will? Oder hast du Angst und tust das, was die Menschen wollen? Fügst du dich dem Menschen mehr als Gott oder fügst du dich Gott mehr als dem Menschen? Petrus und Johannes sagen es so schön in Apostelgeschichte 4,19: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Und das wiederholen sie auch nochmal im 5. Kapitel. Und das hat natürlich Auswirkungen auf dein Leben, wie du lebst. Dienst du Gott mehr? Gehorchst du Gott mehr? Ist Gottes Wille ausschlaggebend für deine Entscheidung, die du in deinem Leben triffst? Oder das, was die Menschen wollen, die Menschenfurcht, die Menschenangst? Wenn du von der Sache überzeugt bist, die Gott dir aufs Herz gelegt hat, folgst du diesem Willen, diese Überzeugung? Oder knickst du ein, wenn Leute sagen, nee, das ist nicht so, das sehe ich nicht so, das will ich nicht. Oder das ist falsch. Klar, ist sicher auch gut, Rat einzuholen und abzuwägen. Aber wenn es nicht gegen Gottes Willen spricht, wenn du überzeugt bist, dass es Gottes Wille ist, wen gehorchst du? Wenn du sagst in dieser Welt, du lebst nach dem Willen Gottes und Gottes Wille steht an erster Stelle, dann wird die Welt dich zerreißen. Dann wird sie sagen, du bist ein Fundamentalist. Und in Deutschland geht es eigentlich noch ganz gut. Also Gottes Willen und das, was der Staat sagt, das ist grundsätzlich nicht alles immer verkehrt und widerspricht sich nicht, wird aber immer mehr so werden. Und vor 70 Jahren sah es hier in Deutschland auch anders aus. Da mussten sich Leute auch entscheiden, welchem Führer folge ich? Ein Stern, auf den ich schaue, Jesus Christus oder Adolf Hitler? Du musst dich entscheiden, wen du mehr gehorchst, der Welt oder Gott. Die Gemeinde in Jerusalem hat sich hier für Gott entschieden. Er hat gesagt, nee, unser Auftrag ist es, das Evangelium zu verkündigen. Ist egal, wie viel Druck und wie viel Verbote und gegen welche Gesetze wir verstoßen. Unser Auftrag ist, das Evangelium zu verkündigen, und das ist an erster Stelle, wir wollen Gott gehorchen. Aber die Gemeinde weiß aber auch, dass Gott einen Plan hat. Sie weiß, dass Gott souverän ist und Gott einen Plan hat und dass Gottes Plan auch immer zur Ausführung kommt. Auch wenn es vielleicht nicht immer so aussieht, dass sich alle Juden und die Römer sich gegen Jesus verbündet hatten damals und Jesus hingerichtet hatten, gehörte auch zu Gottes Plan. Und wir lesen in Apostelgeschichte 4,28: Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Letztendlich können wir Christen, kannst du davon ausgehen, alles, was passiert, dient letztendlich Gottes Plan. Einmal in der Weltgeschichte, aber auch in deinem kleinen Leben. Letztendlich dient alles Gottes Plan, um Gott zu verherrlichen. Auch bei all persönlichen Leid, das wir erleben. Das Wissen, dass Gott absolut souverän ist, was diese Gemeinde hier auch sagt, wir wissen, Herr, alles dient nach deinem Plan, auch wenn wir verfolgt werden, auch wenn wir ins Gefängnis geschmissen werden. Alles dient zu deiner Verherrlichung. Das gibt den Christen Zuversicht und Hoffnung. Wenn du das nicht mehr hast, hast du keine Zuversicht und keine Hoffnung mehr. Dann bist du einfach den Schicksalsmächten dieser Welt ausgeliefert. Aber das Wissen, dass Gott letztendlich das Sagen hat und dass sein Wille letztendlich am Ende passiert, das gibt Hoffnung. Das ist einfach, das macht mich auch froh. Das lässt mich nachts ruhig schlafen, bei all den Ärger, bei all den Leid, bei all den Schicksalsschlägen, die ich habe, dass ich weiß, Gott hat alles im Griff, Gott hat die Kontrolle. Und das Leben ist nicht komplett unberechenbar, weil jemand dahinter steht, und das ist nämlich Gott. Und diesem Gott können wir vertrauen. Was die Gemeinde noch macht, die Gemeinde betet für ihren Auftrag. Und das ist das, was ich mir auch so für uns wünsche. Mit diesen Glaubensüberzeugungen einfach so im Hinterkopf, dass Gott der Chef ist und dass Gott einen Plan hat, dann betet die Gemeinde dafür, dass sie Gottes Auftrag erfüllt. Mir fällt auf, dass wir sehr häufig dafür beten, dass wir vom Leid verschont bleiben. Wir sind auch dankbar, dass wir uns hier treffen können. Unsere Gebete sind sehr stark Fürbittegebete, was auch gut ist. Aber ich vermisse so in unseren Gebeten, dass wir ja bitten, dass Gott uns ausstattet und ausrüstet und zurüstet, um seinen Auftrag zu erfüllen, nämlich die Region hier zu erreichen. Deswegen sind wir überhaupt Gemeinde. Der einzige Grund, warum wir hier sitzen, warum wir Gemeinde vor Ort sind, ist, dass wir einen Auftrag haben, das Evangelium den Menschen zu bringen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir auch dafür beten. Dass wir dafür beten, dass Gott uns dazu rüstet und ausrüstet. Und das können wir nämlich lernen aus diesem Gebet, aus der Apostelgeschichte 4,29-30. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen, und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Wer hat das letzte Woche mal gebetet oder davor? Ich weiß gar nicht, wann ich das gebetet habe. Ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr daran erinnern, dass ich das mal so gebetet habe. Dass ich Gott, ja, ich bete dafür, dass Leute zum Glauben kommen, ja, aber da habe ich ja auch was mit zu tun. Ich kann in der Gebetsschule beten, Herr, erwecke Menschen, schaff eine Erweckung, bring Menschen zum Glauben. Aber das machen die hier nicht so, sondern die fangen bei sich selbst an, Herr, hilf mir, hilf uns, dass wir unerschrocken, dass ich unerschrocken das Evangelium verkündigen kann. Und vielleicht muss man auch beten, Herr, wecke in mir überhaupt den Wunsch, dass Menschen gerettet werden, wenn der fehlt. Und erweise deine Macht und lasse durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Wann haben wir das letzte Mal darum gebetet, dass Gott hier in unserer Region Wunder tut, in unserer Gemeinde? Dass Kranke geheilt werden, dass außergewöhnliche Dinge geschehen. Ist immer so schwierig, außergewöhnliche Dinge. Das könnte uns eventuell nicht gefallen. Oder Wunder. Die Gemeinde bittet hier, dass Gott ihnen hilft, dass sie ihren Auftrag erfüllt. Das ist so ein wichtiges Gebet, dass wir anfangen, darum zu beten, dass Gott uns zurüstet und ausstattet, um seinen Auftrag noch mehr zu erfüllen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und dass wir einfach mutig sind, das Evangelium zu verkündigen und mutig sind, mit Leuten über Jesus zu sprechen. Und dass ihr, wo die Gemeinde über Zeichen und Wunder betet, dass wir nicht darum bitten, nur weil wir irgendwie Wunder-Junkies sind, weil wir das so toll finden. Paulus schreibt ja auch, die Juden wollen alle Wunder sehen, darum geht es ja nicht, sondern dass die Worte, die Predigt, die wir haben, die Botschaft, wenn wir mit Leuten über Jesus reden, dass das auch begleitet wird von einfach von Zeichen Gottes. So wie wir das hier in der Apostelgeschichte sehen. Darum betet die Gemeinde. Die Wunder sollen die Botschaft und Evangelium begleiten und unterstreichen. Und was ist Gottes Antwort auf diese Bitte? Wir lesen in Apostelgeschichte 4, 31. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. An was erinnert euch das? An was erinnert euch das? Dieser Vers. Genau, Pfingstfest. Feiern wir nächste Woche, gell? Es erinnert uns sehr stark an Pfingstfest. Hier wiederholt sich was. Vielleicht ist das Pfingstfest ja doch nicht so einzigartig, wie wir vielleicht dachten. Vielleicht war ja das Pfingstfest nur der Anfang von etwas, was sich immer und immer und immer wiederholt, bis der Herr Jesus wiederkommt. Nämlich das Gemeinden, dass Menschen immer und immer und immer und immer wieder vom Heiligen Geist erfüllt werden. Die Gemeinde damals in Jerusalem, die war vom Heiligen Geist erfüllt. Die hatte den Heiligen Geist. Aber sie wurde wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wir lesen auch, am Anfang wird Petrus und Johannes, als sie vor diesen Hohen Rat ausgesagt haben, da wurden die auch mit dem Heiligen Geist erfüllt und konnten frei das Evangelium vor diesen Hohen Rat verkündigen. Hier wiederholt sich was immer und immer und immer wieder. Und wir lesen das in der Apostelgeschichte, können wir das immer wieder lesen, dass Menschen und Gemeinden vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und wenn ihr einen Blick in die Kirchengeschichte werft, werdet ihr das auch sehen. Dass Gemeinden, dass Regionen, dass Menschen immer wieder vom Heiligen Geist erfüllt werden und dadurch Erweckungsbewegungen passieren, dass Leute frei ihren Glauben verkündigen, so wie unsere Urväter oder Großväter, als sie aus dem Siegerland zurückkamen. Also was bedeutet das jetzt für uns? Wir haben hier fast alle Elemente wie bei Pfingsten, die Gemeinde war am Beten, physikalische Manifestationen, also ein Erdbeben, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und dass die Leute dann angefangen haben, die frohe Botschaft zu verkündigen. Das bedeutet nicht, dass die Gemeinde damals nicht den Heiligen Geist hatte, aber sie hat wieder so einen neuen Schub bekommen. Das wünsche ich mir auch für uns, für diese Region auch, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dass wir so einen Schub kriegen, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, dass dein Glaubensleben wieder neue Kraft findet, neue Liebe findet. Manche sagen, dass wir das Feuer für Jesus wieder haben. So wird es genannt. Es ist ja wie in einer Ehe. Am Anfang, wenn man heiratet oder bevor man verheiratet ist, da hat man diese Schmetterlinge im Bauch und man freut sich und dann irgendwann gehen sie wieder weg. Und Gott sei Dank ist Gott gnädig, ja, und schenkt diese Schmetterlinge immer wieder mal in dieser Ehe. Vielleicht muss man auch dran arbeiten. Guckt euch mal eine Stunde in die Augen. Wenn die dann nicht kommen, kommt zu mir. Die Schmetterlinge, dann gucke ich euch in die Augen. Ja. Aber es ist auch in der Ehe immer wieder so, dass ihr diese Schmetterlinge, dieses schöne Gefühl, diese spannenden Liebesgefühle für den anderen entwickelt. Und das ist doch genau das Gleiche. Jesus sagt ja auch in der Offenbarung, ihr habt die erste Liebe verlassen, verloren. Und darum geht es ja, sich immer wieder zu füllen lassen mit dem Heiligen Geist, mit der Liebe für Gott. Und das ist mein Gebet für uns als FEG Rodenbach. Wir möchten ja auch, dass hier Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen die rettende Botschaft erfahren. Und Lukas hat dieses Gebet nicht einfach nur aufgeschrieben, damit ich hier eine Predigt halten kann oder dass man das einfach so durchliest, sondern ich glaube, Lukas hat das hier aufgeschrieben, damit wir heute was davon lernen, dass du heute was davon lernst. Vielleicht liest es heute nochmal durch, dieses Gebet. Und nächstes Mal, wenn du dich triffst zum Beten mit anderen Geschwistern, dann betet einfach mal in dieser Art und Weise, wie dieses Gebet ist. Und wir werden gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und nach dem Abendmahl lade ich uns ein, dass wir einfach eine Gebetsgemeinschaft haben, wo wir wirklich ganz bewusst den Auftrag, den Gott uns aufs Herz gelegt hat, der sein Auftrag ist, dass wir dafür beten. Lasst uns in diesem Gebet einfach Gott groß machen. Betet nicht für ein einfaches Leben. Betet für ein Leben voller Abenteuer. Betet für ein Leben, ja, was nach Gottes Willen gelebt wird, was nicht zu leicht ist. Ein Leben, das uns stärkt. Betet nicht dafür, dass Gott euch Aufgaben gibt, die zu euren Kräften und Fähigkeiten passen. Ja, da sind wir auch ganz schnell. Ich habe die Kräfte, ich habe die Fähigkeiten, ich bin so begabt. Herr, schenk mir eine Aufgabe dafür. Vielleicht sollten wir auch mal anders beten und einfach dafür beten, dass Gott uns Kräfte und Fähigkeiten und Begabung schenkt, damit wir seinen Auftrag erfüllen können. Betet dafür, dass der Auftrag, Jesus Menschen zu Jünger und zu Jüngeren zu machen, für uns ein Privileg wird und dass er an erster Stelle für uns kommt. Und es nicht als unangenehme Pflicht ansehen, mit anderen Leuten über das Evangelium zu reden, sondern dass man sich freut, mit anderen Leuten über das Evangelium zu reden. Dass die frohe Botschaft hier in Stilltal immer weiter verbreitet wird. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns auch immer wieder neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Dass wir ja diese erste Liebe immer wieder neu schmecken dürfen. Und ich bitte dich, dass du das einfach hier uns auch schenkst als Gemeinde, dass du uns immer wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist, so wie du es auch bestimmt schon die ganze Zeit gemacht hast, dass wir das aber noch mehr spüren, dass wir ja auch diese Wunder und Zeichen erleben, dass wir sehen, dass Menschen geheilt werden von ihren Krankheiten, dass wir ja einfach ja auch deine Kraft und deine Macht einfach sehen hier, Herr. Und das wünsche ich mir so. Ich wünsche mir so, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie ja zum lebendigen Glauben an dich kommen, dass Menschen gerettet werden, Herr, und ja, nutze mich dafür. Mach du mich mutig und unerschrocken, dein Evangelium zu verkündigen. Nicht nur hier von der Kanzel, sondern auch im Dorf, wo ich lebe, wo ich Menschen begegne. Und das wünsche ich mir auch hier für meine lieben Geschwister hier. Mach du uns mutig und erfülle du uns mit deinem Geist, dass wir deine frohe Botschaft den Menschen bringen können, ohne Angst zu haben, Herr. Amen. Ich bitte die beim Abendmahl mir helfen, nach vorne zu kommen. Ja, und ich möchte euch alle einladen, die sagen können, ja, Jesus Christus, das ist mein Herr und Retter. Ich weiß, der ist für meine Sünden gestorben, am Abendmahl daran teilzunehmen. Für mich gibt es zwei Arten von Christen. Einmal bußfertige Christen und unbußfertige Christen. Das heißt, es gibt Christen, die wissen um ihre Begrenztheit, die wissen um ihre Fehler, die wissen, dass sie nicht gut genug sind eigentlich. Aber trotzdem wollen sie Gott folgen und wollen einfach ja, Gottes Willen tun. Und ihnen tut es leid, das, was sie tun. Und das sind Christen, die gerne am Abendmahl dran teilnehmen. Ja, die dran teilnehmen sollen auch. Und die aber das größte Problem haben, am Abendmahl dran teilzunehmen, weil sie denken, ja, ich bin ein Sünder, ich darf am Abendmahl nicht teilnehmen, weil ich habe irgendwas, ich bin ein Sünder. Aber das ist nicht so. Wenn du weißt um deine Sünden und du willst daran was ändern und du liebst den Herrn Jesus, dann nimm gerne am Abendmahl dran teil. Es gibt Christen, die sind unbußfertig. Das heißt, die wissen, dass sie in Sünde leben, denen ist das total egal. Für die Leute ist es schwierig, am Abendmahl daran teilzunehmen. Und die Bibel sagt, so prüfe sich jeder selbst. Ich möchte die Latte nicht zu hoch legen fürs Abendmahl, aber auch nicht zu niedrig. Und es liegt an jedem selbst zu überprüfen, wie stehe ich mit Gott. Das heißt nicht, dass man astrein mit Gott in einer perfekten Beziehung leben muss, um am Abendmahl daran teilzunehmen. Perfekte Menschen gibt es nicht. Aber es geht darum, will ich Jesus nachfolgen? Weiß ich um meine Sünden? Lebe ich aus der Vergebung heraus? Darum geht's. Und ich möchte einfach einladen, am Abendmahl daran teilzunehmen, wenn du das sagen kannst, ja, ich liebe mir Jesus, das ist mein Herr und Meister. Komm nach vorne, nimm am Abendmahl daran teil. Du kannst auch noch dir ein bisschen Zeit nehmen, deine Sünden bekennen oder einfach nach vorne kommen, dich freuen, dass Jesus dich lieb hat, für dich alles getan hat, dir deine Sünden vergeben hat. Ich bete noch mit uns und dann kommt einfach nach vorne. Jesus, ich danke dir für das Abendmahl. Ich danke dir, dass du ja alles für uns gegeben hast, dass du ja unsere Sünden ja reingewaschen hast. Alle Sünden, die wir getan haben, all das Gute, was wir nicht getan haben und auch die Sünde, die uns angetan wurde, dass du ja uns reingewaschen hast davon. Und dass wir Zugang zum Vater haben. Herr, und du kennst unser Herz. Du weißt, wie wir ja einfach zu dir stehen. Und ich bitte dich für die Leute, die das Gefühl haben, nicht gut genug fürs Abendmahl zu sein, weil sie um ihre Sünde einfach wissen und es zerdrückt sie. Ich bitte dich, dass du ja ihnen da vergibst, dass du sie befreist von dieser bedrückenden Last, dass sie einfach schmecken, wie freundlich und wie gütig ja deine Vergebung ist, dass du ein Gott bist, der frei macht, der nicht anklagt, der nicht kaputt macht, der nicht zerbricht, sondern der heilt, der wieder das zusammenfügt, was zerbrochen ist. Ich bitte dich aber auch für die, die harten Herzen sind, die denken, sie sind gut genug, haben keine Sünde und ja, brauchen anscheinend die Vergebung. Ich bitte dich, dass du ja diese Herzen knackst, dass du ja die harten Herzen einfach weich machst und dass du ja sie auch zu dir rufst, zu deinem Tisch, dass sie zu dir rufst, ja in deine Gemeinschaft, Herr. Und so danke ich dir, dass wir ja dieses Mahl der Vergebung deiner Sündenvergebung einfach ja, feiern und erleben dürfen. Ich danke dir für dieses Fest, Herr. Amen. Ja, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist.